hat die Ergebnisse vieler frommer Handlungen angehäuft. Deshalb erwartet in der Radamuni, dass Daksham, nachdem er seinen Fluch gesprochen hatte und somit zufrieden und frei von Zorn war, sein Fehlverhalten bereuen und so eine Gelegenheit erhalten würde, zu einem Weihschaft zu werden und die Befreiung zu erlangen. Als Janak und Manai briefen an sich einander verruft gegen, er trug nicht einander verruft, es ist Standhaftigkeit und er hat vielen weit unter zu seinen Füßen hier und so wollten sie verhalten. Die Folge dessen wurden sie später vollkommen weich gemacht. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Kuntare, Imadavasti Vedanta Swami Nistinami, Namaste Rasmati Nere, Gauravani Prasadine, Nirvishesha, Shunyavani Sanskaryade, Prasadine, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Shri Gaura Bhaktavinoda, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Vishishuka Uvacha, Prati Jagadha, Tatparam, Svarada, Sadhu Samatha, Etama Sadhu Yavadu, Kishishishishparasayam. Dear Lord, Shishuka Nikur Pramani Kur Pot. My dear Kurdish, the Narada Muni and Sanakasa Hai Er hätte seinerseits bei Jatani Daksha ebenfalls verflucht können. Doch weil er ein toleranter und gütiger Sadhu ist, unternahm er nichts. In der Erläuterung von Srila Prabhupada lehrt zwei sehr wichtige Punkte für das Leben und Verhalten eines Vaishnavas. Zunächst einmal, dass er Narada Muni Toleranz oder Duldsamkeit von den unflätigen und ausfallenden Worten Vajrapati Daksha. Er hätte Vajrapati Daksha ebenfalls verfluchen können, da er schuldlos war und da er in einer höheren Stellung war. Doch er tat dies nicht. Dies ist ein Zeichen eines großen oder eines Gebotes, dass er frei wird von den vier tierischen Tendenzen des weiteren Lebens. Diese vier Tendenzen des Essens, Schlafen, Verteidigung und Sexualität. Und in Stockholm gab es wieder vorher einmal eine Vorlesung, wo darauf hinwies, dass Ranganath Goswami durch eine spirituelle Branche schließlich auf die Ebene kam, wo er nicht mehr an, mehr schlaf, nicht mehr verteidigt und das geht natürlich auch nicht. Fortschritt im spirituellen Leben lässt sich unter anderem daran messen, dass man unangehaftet wird an diese vier Tätigkeiten. Es mag sein, dass ein Yogi aufgrund seines physischen Körpers und dem Druck, den er vielleicht ausgesetzt ist, durch ein stetes Leben führt, nicht unbedingt bei Schlaf total reduziert, also nicht gleich 2 Stunden schläft. Man kann nicht unbedingt sagen, dass ein Bachter, der einen sehr stabilen Körper hat und sehr energiegeladen ist von seinem Leben, das vergeudet wurde im Sport, dass er oder weniger Schlaf braucht, sondern unbedingt spirituell fortgeschrittener ist. Das sieht auch bei einem Devoti, der spirituell fortgeschrittener ist, bei einem Muss, also seine Anlassungsfälle, wie sein Essen und Schlafen. Tut das als eine Routine, seine Pflicht und den Körper für den Dienst und Verstand aufrechterhalten. Aber er hat nicht die Anlassung, also die Zunge und dann die Depression des Schlafes oder die Träumerei des Schlafes, wie ein Mensch, der noch mal sein Leben erfährt. Ein anderer Punkt ist, dass auch die Einigkeit verliert, sich immer zu verteidigen, wie hier in Narada Muni. Es ist eine ganz intuitive Angelegenheit für die bediente Seele, sich zu verteidigen. Wenn beispielsweise ein Wind auftritt, schließt sich die Augen sofort, um den Gang, der in den Augen geblasen wird, zu rückzuweisen. Diese Verteidigung geschieht völlig intuitiv. Oder angenommen, wir kommen in eine Situation, wir laufen durch den Wald und wir sehen eine Acht in letzter Sekunde. Sofort machen wir die Arme hoch. Ganz intuitiv. Und diese Verteidigung ist in den physischen Körper mit eingebaut. Ohne diese Verteidigung würden wir nicht leben können in der Welt. Denn es gibt Verteidigungsmechanismen, die auf die absolute angewiesen sind. Zum Beispiel das natürliche Abwehrsystem des Körpers, das Immunsystem, dass man sich, wenn zum Beispiel kälter wird, nicht gleich eine Erkältung holt oder wenn ein Virus kommt, dass man nicht sofort auf den Boden fliegt. Wo dieses natürliche Abwehrsystem nicht mehr da ist, können Leichtkrankheiten und dergleichen Schaden einsetzen. Und Verteidigung ist eine der grundlegenden Fähigkeiten, die in den physischen Körper eingebaut sind. Diese Art ist auch in den mentalen Körper, in den feinstofflichen Körper eingebaut. Bei einer gewöhnlichen Seele ist es so, dass das Schlimmste, was eintreten kann, das Akzeptieren von Fehlern ist. Deswegen reagiert unsere Psychologie sofort mit einem natürlichen Abwehrmechanismus. So wie uns jemand auf einen Fehler hinweist, ist es die gewöhnliche Reaktion, dass wir zunächst einmal versuchen zu uns zu beweisen, dass wir eigentlich keinen Fehler gemacht haben. Das ist die natürliche, ein Abwehrmechanismus, der in der bedingten Seele genauso natürlich da ist, wie diese physischen Dinge, die wir vorhin erklärt haben. Dieser Abwehrmechanismus, wohingegen der erste Abwehrmechanismus allerdings von Vorteil ist für unser Leben, wir müssen, sagen wir mal, uns beschützen vor den genannten Dingen, ist der zweite Abwehrmechanismus sehr schädlich für unser bürgerliches Leben. Dieser zweite Abwehrmechanismus, der auf der sozialen Ebene besteht, kann nämlich verhindert uns daran, eine jegliche Haltung einzunehmen, die absolut erforderlich ist für den spirituellen Fortschritt. Also die Bodhi, der in Kirchenbewusstsein fortschreiten muss, sollte sich an das Prinzip halten, dass die Siddhanta Mahaprabhu all sein Wert an seine Devotis gegeben hat. Ich darf es nochmal vorlesen. Man sollte den heiligen Herrn des Herrn einer demütigen Haltung schaffen, sich niedriger dünken als das Stroh in der Gasse. Man sollte duldsamer sein als ein Baum, frei von falschem Geltungsbewusstsein und immer bereit, anderen alle Ehre zu erweisen. In einer solchen Geisteshaltung nur kann man den heiligen Namen des Herrn ständig schaffen. Wenn wer also beschränkt ist, Fortschritte zu machen in seinem sanften heiligen Namen, muss eine demütige Haltung einnehmen. Und das impliziert oder bringt mit sich, dass er von der Neigung, sich immer zu verteidigen, auch wenn er auf Fehler hingewiesen wird, die eigentlich richtig gemacht sind, die er effektiv gemacht hat oder wahrhaft gemacht hat, in der Tat gemacht hat, dann sollte er in der Lage sein, das zu akzeptieren und zu richten, diesen Verteidigungsmechanismus aufzugeben. Jetzt für das Umgehen mit dieser Neigung, die wir bei uns kennen und auch bei anderen wahrnehmen, gibt es drei interessante Tipps, die wir vor einiger Zeit einmal besprochen haben. Wenn wir jetzt in der Rolle des Antibiotikums zu korrigieren. Und ja, wissen, dass dieser Verteidigungsmechanismus, dieser feindschaftliche Mechanismus, das intuitiv in Kraft wird bei den anderen. Wie sollten wir ihn dann helfen, damit umzugehen und tatsächlich zu korrigieren? Wenn wir immer sagen, das ist jetzt nicht richtig oder das ist jetzt nicht richtig für Antibiotik, wenn wir ihn erschweren, die jetzt wirklich anzulegen, weil dieser Verteidigungsmechanismus bei einer noch bedingten Seele oder noch zum Teil bedingten Seele, sagen wir lieber so, natürlich sofort in Kraft setzt. Wenn es dann geht, Antibiotik, ich meine, ich spreche jetzt nicht von Kleinigkeiten, so dass sich das da so in eine Nase bohrt, wenn er mit uns redet, oder das ist ja auch nicht. Also, sowas Kleines, solche, wir reden jetzt gerade nicht, das auch beim Klettern aus, wenn ich auf die Fuß oder was, eben solche Kleinigkeiten. Dann ist es klar, aber wenn sie ihnen wirklich einmal helfen müssen, wenn der Rolle sind, dass sie wirklich sehen, dass der Joni etwas Schwerwiegendes verkehrt macht, dann wahrscheinlich schwierig für ihn zu anzunehmen, weil das mit sich bringen würde, dass er sein ganzes Leben von Kern und von Grund aus verändert, dann sollte ich den Devoti erleichtern, indem wir drei Methoden anwenden. Das sind drei Arten, wie man Weichschwarz korrigiert. Ja. Wir sollten zunächst einmal seine guten Eigenschaften hervorrufen. Dass wir sagen, oh, ich kann sehen, dass hier der ganze Struktur daneben, ich bin schon mehrere Jahre aktive Medium von ihm beschäftigt und so weiter. Und ich sehe, dass er die Motive fertig ist. Nachdem wir das getan haben, aber jetzt mit dem Lob aussprechen, meine ich nicht, dass man unbedingt, dass man übertreibt. Ein übertriebenes Lob ist absolut peinlich. Wenn wir sagen, du bist die Inkarnation aller guten Eigenschaften. Es scheint, dass Mutter Saraswati dann die Weichschwarz-Etikette in ihrer personifizierten Form und schließlich sogar Warnen, dass sie plötzlich in deinem Herzen Zukunft gesucht haben. Nicht solche Dinge, sondern realistisch ausgesprochen ist, dass man die Motive, die guten Motive als Theologie anspricht und so weiter. Also dass die Wohnung nicht von vornherein nicht unbedingt total missverstanden und heruntergeschrieben worden. Und dann kann man sagen, wenn ich hier ein, ich habe es so ein bisschen beobachtet seitdem und habe gesehen, dass da diese und jene Situation sich manchmal wiederholt. Hast du das auch schon gesehen? Und wenn die Boni muss ich den Gedanken machen, aha, habe ich auch schon mal gesehen, dass ich mich manchmal mit meinen Menschen verletze, zum Beispiel. Und dadurch, dass er das jetzt darüber nachdenkt, der Mensch, fängt er an, diese Problematik zu seiner eigenen zu machen und sie zu akzeptieren, denkt er wieder nach. Habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, dass ich hier, wenn ich Menschen, oder dass manche Devotis vielleicht nicht mit mir zufrieden sind, und so weiter und so fort. Wenn er so fängt an, darüber nachzudenken, und dadurch wird die Sache, kommt die Sache schon mal näher dran, nicht mehr, ist schon mal hinter seiner Verteidigung, Mechanismus, ist nicht mehr davor, wo er mit den Sachen kämpft, sondern er hat hier darüber nachgedacht, er ist in ihm drin, in seinen eigenen Gedanken, er versucht nicht, diese Problematik zu attackieren und wegzulegen. Und dann sagt man, wenn ich dir Verbesserungsvorschläge machen dürfte, wie man mit dieser Sache umgehen kann, dann geht es sehr, sehr nahe. Dann geht es ganz sehr, dann ist meines Erachtens diese Problematik vermeiden. Und wenn man so eine Motiv kritisiert, wird man sehen, dass es sehr schnell geht, für ihn sein Verhalten zu verändern. Das ist einfach von unserer Seite ein Gesichtspunkt. Von der Seite des Devotis, oder ist es wichtig zu verstehen, oder sagen wir, für alle Devotis ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht nötig ist, sich ständig zu verteidigen, aber für einen Devoten, der einen anderen Hinweis auf Schwächen oder korrigieren möchte, ist es wichtig, dass er sie in einer Weise macht, die konstruktive ist und den Dialog nicht unnötig hineinbringt. Ich habe gerade vor einiger Zeit etwas von Shiran Lief gelesen, ein Devotee aus Dänemark. In dem Tempel haben die sich unglaublich Sorgen gemacht, weil immer weniger die Devotees von morgen zukamen und in den Schlafsäcken verbrachten. Und dann wurde irgendwie eine Art Problem. Nun hat dann Folgendes gemacht, haben die Devotees als diese einfache Art Weisheit motivierend angewandt und hat jetzt nicht, wie es in den vorhanden gegangen ist, wenn in der Fall war, gesagt, okay, wenn jetzt nicht zum Morgenprogramm kommt, kriegt kein Morgenfrühstück. Das ist so der normale Stil, wie ich groß geworden bin. Also wenn man nicht zum Morgenprogramm kam und nicht der Tempel, man hat keine Versagen gekriegt. Das war klar. Das war völlig klar. Und mehr gewöhnt diese Zeit, aber man hatte immer geführt. Und schließlich habe ich es immer so gemacht, wenn ich mal nicht konnte, hatte ich so meine private Versorgung, die dann in Kraft gesetzt ist, weil ich mir so mitgenommen hatte von anderen Verfahren, Sorten, Ärzte, die ich hier ist und solche Sachen. Und ich glaube, so kann man einen Menschen grundsätzlich nicht motivieren, indem man Verbote aufbaut oder bestraft. Was wir also gemacht haben, ist, jeden Sonntag haben sie so über gute Seiten der Devotees gesprochen. Jetzt nicht nur mit dem Besuch auf Morgenprogramm, sondern auch auf andere Service. Zum Beispiel so Krishna Das hat sehr nice sich verhalten, hat sich wirklich bemüht, zum Morgenprogramm zu kommen und ist jeden Morgen zum Morgenprogramm erschienen. Wir möchten Krishna Das gerne danken. Vor allem die Devotees für diese Mühe. Ich weiß nicht, lange mit der großen Porsche verbunden oder so, sondern eine Anerkennung. Und dann Krishna Devi Dasi hat sehr leidlich verhalten in ihrem Service. Sie hat die Badezimmer und die Flur sehr leicht sauber gemacht. Sie war direkt nach außen gewöhnlich sauber hier, der reinkam, der hat immer noch Sauberkeit innen und außen. Und so weiter. Dadurch, dass sie einfach, wenn die Devotees etwas Außergewöhnliches taten, und dann hatten sie von den Partnern her, dass sie dann wieder rausgefunden haben, wer in der Küche was gemacht hat, wer in der Saubermacherei was gemacht hat, im Tempelshop und so weiter. Und so wurden also die Devotees für alle Bereiche, wo etwas Schwieriges gemacht wird, wurde es gelobt. Und plötzlich, sagte ich hier dann, beim Morgenprogramm waren plötzlich 20 Er sagt, das konnte er nicht sagen, es waren 90% mehr, und zwar 80%, 80 oder 90, irgendwie so ein Riesenprozent da, mehr Attendance oder dabei sein in den darauffolgenden Wochen. Er schreibt es nicht langsam. Sodass schließlich die Devotees gedacht haben, die da in den Schlafsäcken verbrachten, das heißt, man gerade die Sache. Weil ich nie verkehrt auf dem Allerweg gekommen und so weiter. Ich meine, das hat zwei Gründe. Man könnte etwas Bösartiges sagen. Schau mal, wie angewiesen jeder auf ein Lob ist. Das könnte eine Analyse dieser Sache sein. Wie das Süßeste ist, was man kriegen kann in dieser Welt. Anerkennung. Und man könnte dann über die falsche, der falsche Form und der schwersten Anhaftung meiner Lieb und so weiter darstellt. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Und ich würde lieber im Weisheitskreis diese zweite Sichtweise vorschlagen. Nämlich, dass es ein natürliches Prinzip ist, im Krishna-Bewusstsein, Weisheitskreis zu loben, Weisheitskreis zu lieben. Und wenn das getan wird, dann wäre es ein guter, ein sehr leichter Aspekt im Krishna-Bewusstsein anzunehmen. Die Weichstellung dann gab, wird viel angenehmer. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass die Leute mit diesem Prinzip versuchen umzugehen, im Umgang miteinander, um eine leichtere und vielleicht entspanntere Form der Weichstellung-Gemeinschaft im Tempel zu haben und eine gewisse Druckatmosphäre, die manchmal wahrgenommen wird von einem, einfach zu entspannen. Anyway, the Bible says that in this Buch von ihm, und wir aus dem Matthäus, der zum Ende kommt, wir sprachen davon, wie Naradamuni also frei war von der Eigenschaft, sich zu verteidigen, als Maharashtraksha ihn verfluchte oder sehr stark kritisierte. Er sagte ja, du bist ein Schurke, der nicht weiß, wie man sich anderen gegenüber verhält. Und das hat die ganze Frau noch werden. Und alles Mögliche. Naradamuni hat diese Eigenschaften, die im Bhagavatam aufgezählt werden. Er war duldsam, barmherzig, ein Lebewesen, freundlich gesonnen, hatte keine Feinde, er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle seine Lebensmerkmale sind von erfahrener Art. Diese sind Eigenschaften eines Sadhus, die jedoch, wie wir an anderer Stelle, an zweiter Stelle stehen. Die erste Eigenschaft eines Gottgeweihten ist, dass er angehört ist, Krishna. Diese guten Eigenschaften, diese alle Lebensmerkmale sind von erfahrener Art, sind von zweitrangiger Natur. Wer Anhang an Krishna entwickelt, wird automatisch diese Eigenschaften entwickeln. Ich möchte gerne diesen Punkt machen, weil sehr oft die Bodhis, die hören, duldsam, barmherzig, anleben, freundlich, keine Feinde haben. Das werde ich niemals erreichen. Ich bin Kali Yugi, also Kali Yugi, der wird, ich bin sehr gefallen. Diese Art der Depression im Leben eines Devotees zeigt, dass er demütig wird, aber ist nicht unbedingt realistisch. Wenn man in seinem Anziehung zu Krishna entwickelt, wird man unbedingt diese Eigenschaften entwickeln. Der letzte Punkt, der hier noch gemacht wird, ganz wichtiger Punkt. Srila Vishwanathagavani Thakur erläutert, dass Narada Muni da stand und nicht sagte, als Daksha ihn verfluchte, um Daksha zu helfen, seinen Zorn abzureagieren. Im nächsten Kanto wird gesagt, dass Zorn abreagiert wird, indem man ihn abreagiert. Also wenn man sehr zornig ist und jetzt mit den Fäusten gegen die Wand klopft, beispielsweise, oder einfach lustvoll, kann man von dem Zorn befreit werden. Allerdings macht man möglicherweise Vaishnava-Apparat und dann gibt es andere Reaktionen. Das ist also nicht unbedingt die beste Methode. Wir jedoch ist die Eigenschaft, die nicht bezwungen werden kann, wenn man hier abreagiert. Das heißt, wenn ich jetzt gierig bin, mehr und mehr, werde ich niemals frei werden von Gier, funktioniert nicht. Auch wenn ein Mensch, so heißt es im Bhagavatam, die ganze Welt besitzt, wird er gierig nach den Sternen schauen und andere Planeten besitzen wollen. Geht nicht Gier loszuwerden, indem man sie versucht zu befriedigen. Das ist eines der inneren Fehler unserer westlichen Zivilisation, die aber am besten niemals Erfolg haben kann, zufrieden zu werden, indem man die gierigen Wünsche nach Meister seiner Sinn befriedigt. Das geht einfach nicht, muss man aufgeben. Das ist ein interessanter Punkt. Und in dem Narada Muni da stand und sagte, ja, und so seine Zorn, sagt nicht, ja. Und sie sagt, ja, was du gesagt hast, ist gut. Ich nehme dieses Buch an. Dadurch befreit er Daksha von der Neigung. Daksha jedoch kann dadurch auf dem Vaishnava-Apparat. Das hätte er auch so gemacht. Wenn auch nun da gewesen wäre oder nicht, dann hätte sein Apparat bloß geworden. So, ich fand diesen Punkt einfach sehr interessant, dass die Bodhi einfach, das soll ich nicht ausdrücken, dass die, wenn sie reden, manchmal so sind, dass sie Gut, ich würde sagen, dass wir hier zu einem, also ich möchte gerne hier endlich zu einem Punkt des Übungspunktes gemacht worden. Ich meine, Punkt muss ich unbedingt noch machen. Aber vielleicht denke ich, dass der mit der Frage aufkommt. Hat die irgendeine Frage? Also ich meine, jetzt der Frage, wenn ihr jetzt fragt, was ihr am meisten kommt, dann kommt noch eine Vorlesung, wo so ein bisschen Beinschauer Psychologie angesprochen wird. Englisch von seinem Studium, dann werde ich bestimmt Möglichkeit haben, diesen Text hier vorzulesen, der so gut ist. Ja, gut, war das.
Was ich da eh noch mal so gesund, dass wir das. Das meint ja die Wut, ich mache. Das ist der neue Trend, der bewegt. Das meint ja die Wut, ich mache. Bestimmt, das heißt, manche fühlen vor 10 Jahren auch nicht wie der Platz und nicht wie der Service erfinden. Was kann der Ursache oder der Grund sein?
Ich werde mal einen Heavy-Grund und einen gelindenden Grund sagen. Zuerst, wenn man nach 5 oder 10 Jahren noch nicht da ist, 10 Jahre passiert, das geht am meisten. Wenn man eine längere Zeit noch nicht einen klassischen Querschnittbewusstsein gefunden hat, kann das an einem Prinzip liegen. Denn die Bodhi ist für mich klar, dass es ein wichtiges Prinzip im Krishna-Bewusstsein gibt, nämlich dass er oder sie ein Diener oder eine Dienerin ist. So wie man dieses Prinzip versteht, ich bin ein Diener oder eine Dienerin, ist es ganz einfach, ein Platz im Krishna-Bewusstsein zu finden. Sehr oft kommen diejenigen, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, aus dem Motiv heraus, ihre Nöte oder ihr Leid zu lindern. Dieses Motiv ist jedoch nicht unbedingt, sagen wir mal, mit den Grundprinzipien der Bhakti zu vereinbaren. Es geht bei der Bhakti darum, sich auf Krishna zu fixieren und ihn zufriedenzustellen und nicht einfach meine Existenz ihren Nöte loszuwerden. So wie ein Yogi dieses grundsätzliche Prinzip versteht, hat man das. Ich weiß zum Beispiel in meinem eigenen Hingebungsvorleben, ich wollte immer eine Revolution machen in meinem Leben, als ich im weltlichen Leben war. Als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, war es für mich wahnsinnig schwierig, einen Platz zu finden. Weil es war alles so reguliert, jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, das war schon sehr schwierig für mich. Und Autorität, kann das Wort Autorität. War auch nicht so einfach. Das war gar nicht mal, das war nur in meinem politischen Sprachschatz, nicht in dem gewohnten Normalen. Der Ausdruck war grundsätzlich schlecht, wenn man das selber hatte. Und da waren viele Dinge. Und ich dachte, ich möchte da was besonders, dass die Musik machen für Krishna und Artikel schreiben und also nur das Außergewöhnlichste und Interessanteste und Revolutionärste, aber es sind Tempel, die wir wieder sind. Tempel, die neuen Praxis, die Tempel sauber machen. Und wenn man schon mal auf Marinaden geht, einmal in der Woche und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass irgendwann die Bodhis wirklich darauf aufmerksam machten, dass es darum geht im Krishna-Bewusstsein, ein Diener zu werden, ging es sehr schnell, ein Platz zu finden. Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, die Toilette sauber zu machen. Sehr, sehr glücklich. Also echt glücklich. Also nicht morbide glücklich, aber. Und dann als nächstes, auch im Hamburger Tempel mussten wir immer die Teller spülen. Und das war einfach mit dem Konzept, ich bin ein Diener Krishna, das tut sich jetzt für Krishna. Sehr, sehr leicht, das zu finden. So, wenn man einen Platz finden möchte im Hingebungsvollen Dienst, ist es sehr wichtig, dass man einfach redet zu Krishna. Oh, lass mich ein demütiger Diener werden. So viele Geburten und Tode habe ich verbracht in einer aufnehmenden Haltung. Jetzt möchte ich gerne dir ein Diener. Dienst erbringen. Was immer es sein mag. Große Devotis sagen sogar zu Krishna, wenn ich nochmal geboren werden sollte, das ist anders für mich nicht schlimm. Mach nur, dass ich dort geboren werde, wo Dienst zu dir angebracht wird, im Hause deines Devotis. Selbst wenn es als Arbeit ist. Wie Prabhupada einmal sagte, Krishna nimmt jeden Dienst entgegen, auch wenn wenn eine Blume zu Krishna geopfert wird, dann ist eine Ameise und die Ameise kommt auf diese Weise zu den Lotusfüßen des Devis, dann nimmt Krishna so entgegen, dass die Ameise die Lotusfüße des Herrn verehrt. Also es kommt auch nicht in der Haltung an die Krishna entgegen. Aber um das zu tun, ist es ganz wichtig, dass man es lernt, zumindest, dass man versucht, ein wenig an Krishna zu denken. Weil die Bodhi hat so viele Alltagspflichten, die er tut, wenn es ihm gelingt dabei, an Krishna zu denken, ist die Haltung des Dienstes sehr einfach. Und da möchte ich gerne etwas Spezielles vorlegen. Um Krishna-Bewusstsein erfolgreich anderen zu geben, muss man zunächst einmal Krishna selber realisieren, sagte Prabhupada. Das ist möglich, sagt er. Es ist tatsächlich möglich, an Krishna immer zu denken. Und er gab das Beispiel einer indischen Frauen, die große Wasserschöpfe auf ihren Köpfen balancierten. Genauso wie sie jetzt gelernt hätten, die Balance zu halten, obwohl sie sich bewegten, besonders kann ein Devoti trotz seiner Aktivitäten und trotz mentaler Agitation immer sich an Krishna erinnern. Und die beste Art und Weise, sich an Krishna zu erinnern, ist es, immer den Heiligen Namen zu chanten. Jetzt, wenn wir in die Haltung als Dienstler kommen, möchte ich in dieser materiellen Welt, ist es wichtig, dass man zunächst einmal lernt, an Krishna zu denken. Finde ich so gut gesagt, diese indischen Frauen, die diese Wasserschöpfe, man sieht das in der Braj-Dia-Serie, wo sie manchmal so hohe Wasserschöpfe, also die sind aufeinandergestürzt, drei auf einmal. Insgesamt habe ich das einmal gesehen, da war eine fünf Wasserschöpfe, richtig möglich. Und die stand da und sprach wahrscheinlich über Dorfgeschichten mit jemand anderem, also da haben sie damals das Kampf getan. Und hat er immer so verfiegt, wie das immer so balanciert. So kann auch der Boden, obwohl er war intuitiv, der war immer mit den Gedanken, war immer irgendwie intuitiv mit den Gedanken, was hat er denn? So kann auch der Boden, obwohl er viele Dinge in dieser Welt tut, immer an Krishna denken und dann einfach durch das geht, was da war, durch das Schenken in den Heiligen Namen. Wenn wir den Heilkrishna mal verschenken, hat ja deine Mama auch gesagt, sollte man nicht nur eine Stunde oder so schenken. Nein, wir sollten praktizieren. Und diese Praxis wurde von Heiliger Thakur, der hat 24 Stunden täglich damit gereicht. Und wir sollten also so versuchen, ständig zu schenken, ständig bei Krishna zu sein. Weil sehr hilft, ein einfacher Tipp ist, neige weiter zu hören, denn wenn man da seine Lieblingsbajan haben und dann gehen diese Lieblingsbajan wie so ein Ohrwurm im Herzen herum. Das ist etwas zum Beispiel, das ist eines, was wir wieder miteinander Gruppe schaffen. Das ist so ein Ohrwurm an mir geworden. Das ist immer, das kodiert hier, wie so eine Platte, die niemals aufhört. Da kann man auch sehr schön den Heil Krishna mal gerade aufsingen, auf diese Melodie. Und so kann man auch dann sagen, es ist unglaublich, den Heil Krishna zu erinnern. Obwohl man so viele andere Dinge tut. Und vielleicht sogar in dieser Welt durch mentale Agitationen durchgeht. Das würde ich sagen, das kann man leicht am Platz finden. Es ist nicht so schwierig, am Platz zu finden. Und sei es als Kloschrubber. Oder auch wenn es nicht Kellerschrubber ist, der genauso gut ist, vielleicht sogar besser. Dass man irgendetwas tut für Krishna. Das ist Krishna-Bewusstsein. Solange man aber die äußeren Umstände immer verändern will, wo ist mein Platz, wo ist mein Platz an der Sonne? Wird man eigentlich nicht zufrieden so sein, weil das Grundkonzept muss verändert werden, sich als dienende Stadt zu sehen. So kann man die Nächte kosten, von morgens bis abends und in der Nacht auch. Der zweite Grund ist ein Grund, dass man sich vielleicht nicht über seine Neigungen und Wünsche überleitet. Das ist nicht verkehrt. Es ist sogar gut, dass man Krishna entsprechend seine Neigungen. Es ist möglich, Krishna entsprechend seine Neigungen und Wünsche, wenn sie sich vereinbaren lassen. Man ist sich vielleicht nicht bewusst. Man ist vielleicht so durcheinander. Man muss sich, wenn man irgendwo nicht zu Hause fühlt, sagen, das will ich jetzt eigentlich. Predigen, ja. Ich will jetzt predigen, das war auch gleich ganz. Oder ich will eigentlich mehr so, ich koche eigentlich ganz gerne. Ich koche jetzt mal. Und dann richtig kochen. Oder man will sich klar über, ja, ich möchte an und für sich im Grunde genommen mehr in einem, in der Fassade Revolution tätig sein. Was gibt es da? Oh ja, hier ist ein wunderbares Restaurant, vielleicht kann ich da irgendwie mitmachen. Ich war so lieb, ob es geht. Nicht so, dass man sich klar werden über das, was man will. Sonst kann man überall liegen und man ist nicht wirklich zu Hause, weil man nicht richtig sich klar werden will. Das ist das zweite. Prabhupada hat eine sehr, sehr weite Unterweisung hier gegeben, die ich auch gerne heute wiederholen möchte. Ich erinnere mich, dass eines unserer Lehrer in unserer Schule sagte, dass man immer denken sollte, ich werde meine Prüfung mit Auszeichnung bestehen. Dann wird man vielleicht in der ersten Klasse bestehen, in der First Division bestehen, in der. Wenn du aber denkst, ich werde meine Prüfung in der ersten Klasse oder erstklassig bestehen, erstklassig zu lassen, dann wirst du wahrscheinlich drittklassig bestehen. Und wenn du denkst, ich werde irgendwie meine Prüfung in drittklassig bestehen, dann wirst du fehlen. Und dies bedeutet, dass man mehr erwarten soll und sich als in der Fähigkeit legt. Dann ist es möglich, zur Zeit der Prüfung zu bestehen. Und Prabhupada bezog dieses Prinzip auf das 10. Beteiligung an. Wenn du also den Heiligen Schamantra kennst, so sagte Mahaprabhu, dass du nicht nur eine Stunde kennst solltest. Nein, du solltest praktizieren. Und diese Praxis wurde gezeigt von Heiliger Thakur, der fast 24 Stunden tätig kann. Aber weil wir dies nicht können, deswegen beschäftigen wir und müssen wir uns immer im Dienst von Krishna beschäftigen. Auf diese Weise wirst du dich an Krishna erinnern. Das ganze Prinzip des Krishna-Bewusstseins ist sich an Krishna zu erinnern. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das Prinzip ist. Wir dürfen nicht andere Standards reinbringen, wie Entsagung oder Ergebnisse und so weiter. Da, wonach wir uns messen können, ist den wir an Krishna ständig. Und das kann angehen, wie gesagt, mit diesem Strom des Tens, den wir unseren Herzen nach vorne führen. Und in den Fluss bewegen. Gut. Dann sind wir natürlich am Ende angekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sila Prabhupada ki jai, Sri Gauri Dai ki jai, Gaur Premanandi Hari Go.
Leute, die einen schönen Ganga, als er auf einem höchsten Wald plötzlich Ganga sah. Ganga hatte einen nicht-irdischen Ursprung und war so, wirkte so anziehend auf den Kaiser, dass er sogleich den Wunsch hatte, sich als Frau anzunehmen. Ganga, wie ein himmlisches Wesen war, stellte jedoch eine Bedingung. Sie sagte, ich werde dich nur dann heiraten, wenn du versprichst, niemals etwas, was ich tue, zu hinterfragen. Du darfst niemals Einspruch erheben, auch wenn ich eine Tätigkeit ausübe, die dich völlig verwehren sollte. In dem Augenblick, wo du sagst, wo du mich stoppst, auf irgendeine Weise werde ich dich verlassen. Santanu, der nicht wusste, dass hinter dieser Bitte war, stimmte trotz etwas befremdenden Gefühls zu. Und bald darauf war Ganga schwanger. So wie sie das Kind hatte, stand sie auf von ihrem Lager. Wo gehst du denn hin? Ganga antwortete nicht, nahm das Neugeborene und warf es in den Gangesfluss hinein. Santanu erinnerte sich an das Versprechen und warf es nicht hinein. Ein zweites Kind wurde geboren in der Ehe und auch mit dem zweiten Kind war Ganga das Gleiche. Ein drittes Kind verstarb so, ein viertes Kind, ein fünftes Kind, ein sechstes Kind, ein siebtes Kind. So schließlich beim achten Kind Santanu Ganga in die Hand fiel und sagte, du Grausame, wie kannst du so gegen die Mutterschaft verstoßen? Und das neugeborene Kind ertrinkt in der Strecke. Daraufhin sagte ihm dann der Baby, König, du hast mir versprochen, niemals meine Tätigkeit zu hinterfragen. Ich werde dieses Kind nicht töten, aber unsere Verbindung ist hiermit beendet. Nachdem er 16 Jahre alt ist, werde ich ihn hier zurückgeben. Und jetzt werde ich ihn mit in den Wald nehmen und ihn ausbilden in allen Dingen, die er zum Leben braucht. Nach 16 Jahren, wenn du auf die Jagd gehen wirst im Wald, werde ich dir deinen Sohn Eva Wasser geben, dann wieder auf den nächsten Planeten gehen. Dann kam er, weinte und warf sich ihr zu Füßen und flehte sie an. Denn nur als Mensch mit der Schwäche habe ich unterbrochen und sein, was ich tun wollte. Aber sag mir noch, warum tötest du die Neugeborenen? Und Ganga erzählte ihm daraufhin eine hochinteressante Geschichte. Sie sagte, dass dieses Töten im Grunde genommen ein großer Segen war für die Kinder. Denn, so sagte sie, sie wünschten sich dieses ehrliche Leben schnell wieder aufzugeben und zu beenden. Die Kinder, die wir beide haben, sind die acht Vasus. Himmlische, also Wesen von den höheren Planeten gesehen. Oh, sagt Santanu, erzählen. Und Ganga erzählte ihm, wie einst die acht Vasus mit ihren Frauen zu der Einsiedelei von Vashishta oder Agastya Muni kamen. Ich glaube, Vashishta werde ich gewählt sein. Der Weise war nicht zu Hause gewesen. Und die acht hatten mit ihren Frauen die wunderbare Kamadenu-Kuh gesehen. Aus dieser Kamadenu-Kuh kam nicht nur Milch, sondern auch geklärte Butter und alle anderen Dinge, die Vashishta für sein Yajna benötigte. Eine Frau von dem achten Vasu sagte daraufhin, oh, bitte, gib mir, schenk mir die Kamadene. Nein, sagte der Vasu, das kann ich nicht. Es wäre ein Diebstahl. Und wenn man weise besteht, dann finden sie es erstens heraus, wer es war, und zweitens mögen sie mich verfluchen. Doch die Frau, das ist Mädchen, wie wir das im Norddeutschen sagen, ihren Mann so lange, oder drang so lange ein auf den Mann, bis es schließlich Nacht gab und die Kamo und Benekuh losfand und mit ihr und seinen sieben Brüdern weiterzog. Als Waschista nach Hause kam und nicht die Kamo und Benekuh sah, setzte er sich in die Meditation nieder oder durchdrang so die Korridore der Zeit und des Raumes und kam an in der Vergangenheit. Er sah, wie die acht Vasus seine Kamadenu-Kuh gestohlen hatten. Und er rief sie sofort zu sich. Die Vasus waren schon weitergegangen auf ihrer Reise. Viele Tausende von Kilometern sind in kürzester Zeit zurückgelegt. Doch sie führten den Befehl des Weisen, den sie nicht widersprechen konnten. Und wurden, wie das Magnete gesagt, an seinen Ort bei sein Aschram bei zitiert. Dafür, dass ihr meine Kamadenu gestohlen habt, ihr weiß geworden seid durch die Bitten eines schwierigen Menschen, dafür werde ich euch fluchen, Geburt zu nehmen auf dem irdischen Planeten. Oh nein, wir waren schwach. Wir wussten nicht, dass das deine Kamadenu ist. Jedenfalls nicht so deutlich. Und außerdem, bitte nicht auf die irdischen Planeten. Wir sind himmlische. Was sollen wir auf der Erde? Er sagte, was ist da, weil ich sehe, dass ihr in freundlich seid, werde ich euch eine Richtung geben. Außer dem achten Vasu, der auf die Bitten seiner Frau hörte und mir die Kugel nahm. Ihr allen anderen, sieben Vasu, werdet kurz nach eurer Geburt und euer Leben auf der Erde beenden und wieder zurück auf die himmlischen Planeten gelangen dürfen. Aber der achte Vasu, er wird nicht so schnell zurückgehen. Doch auf ihn möchte ich eine Wüstung erteilen, er wird erst dann sterben, im Herzen. So sagte dann der Wüstung, ich musste die sieben Vasus töten. Das war meine Aufgabe. Und es war auch recht, dass du mir beim Achten in den Arm fiel. Denn dieser Achte muss längere Zeit auf dieser Erde sein. Er wird ein Kaiser sein, ein König sein, mit wunderbaren Heiligen. Und so verstand er das Leben mit dem Deutschen. Nach 16 Jahren ging Shantanu Maharaj auf eine Reise in den Wald und dort sah er plötzlich, wie der Ganga floss. Wie der Gang gefloss, nicht mehr floss. Ein Damm hielt ihn auf. Als er genauer hinschaute, bemerkte er, dass dieser Damm geschossen war von einem Bogenschützen, der so präzise und akkurat die Pfeile setzen konnte, dass kein Wassertropfen ein bisschen später sah er diesen wunderschönen Bogenschützen, der dazu ein Jüngling war. Als der Jüngling ihn kommen sah, lief er in den Wald. Er hatte wahrscheinlich noch nie ein König gesehen. Aber nach kurzer Zeit kam aus dem Wald der gleiche Jüngling in Begleitung von seiner wunderschönen Mutter, die niemand anderes war als sein Baby selber, heraus. Ganga sagte, Heide, es ist an der Zeit, dass du deinen Sohn, Devavasa, nimmst. Das ist ja jetzt, aber ich lasse mir ein Jahr Und dann geht es zurückkehren zu meinem Zuhause. Damit sind eben die Flüsse des Ganges. So, dieses Santanu war sehr, sehr bekümmert, aber dadurch, dass der Devavrata, der aus ihrer Verbindung hervorgekommen war, einen Sohn bekam, hat er einen kleinen Sohn. Ich wollte diese kleine Geschichte deswegen erzählen, weil sie einen interessanten Punkt macht. Wir haben in der Gita heute Abend gehört, dass alle Lebensformen so und sich durch Geburt der materiellen Natur ermöglicht wurden und dass Krishna dabei der samengebende Vater ist. Auch wir sind in einen physischen Körper hineinversetzt worden, ein Körper, der aus der materiellen Natur besteht, um es genauer auszudrücken, aus den materiellen Elementen, die uns alle bekannt sind. Wir haben diesen Körper von der Mutter, der Natur bekommen, und Krishna hat uns die Seele dort hineingesetzt. Wir alle haben etwas zu lernen. Nichts, was geschieht in diesem Leben, ist zufällig. Genauso wie Ganga, kann man sagen, Säuglingsmord nicht in ihrem Zufall entsprungen war, sondern da ein bestimmter Plan dahinter war, lag eine Strategie, wie immer man das sagen will, eine Ordnung oder ein Sinn wollte ich sagen, das war das Wort, nach dem ich bitte. So liegt auch hinter all dem, was wir tun, und was, oder sagen wir mal, hinter all dem, was wir erleben, ein Sinn, von dem wir lernen können. Nur ein Mensch, der aufhört zu lernen, der sich aufhört zu wundern über das, was er sieht in seiner Welt, der aufhört Fragen zu stellen, kommt zum Stillstand. Und jemand jedoch, der aus allem, was geschieht, der lernt und die Lektion aufnimmt, kann in der Schule, in der Krishna-Bewusstsein die Dinge verstehen, wie sie sind und darauf ein Vorteil in seine Lektion sein eigenes Wörter Leben halten. Und wir haben wir stehen kurz vor einem wichtigen Seminar. In diesem Seminar möchten wir versuchen, vielen, möglichst vielen Freunden Krishnas und vielleicht auch unseren werdenden Devotis. Wir haben die Möglichkeit, ihnen einen wunderschönen Aufenthalt zu bereiten, in dem sie sehr viel lernen können. Am meisten lernt der Mensch immer noch vom Menschen. Und zwar nicht von dem, was er redet, sondern dem, was er tut. Nicht von dem, was er gelernt, sondern von dem, was er verwirklicht hat. Aus diesem Grunde ist es für uns wichtig, dass wir, während wir die Seminar begleiten und damit den Einzelnen eine Lernerfahrung von Krishna-Bewusstsein geben, dass wir uns bemühen, ihnen gegenüberzutreten mit einem eigenen Beispiel im deutschen Leben. Wir sollten versuchen, für sie persönlich da zu sein. Das fängt an bei den persönlichen Belangen, die sie Gäste haben. Schlafen, nah, also Fassaden und das, was man alles so braucht. Und das sollte sicherlich dann weitergeben in persönlicher Inspiration, die wir ihm geben können, im Krishna-Bewusstsein. Dabei ist wichtig, dass wir nicht versuchen zu predigen die ganze Zeit. Und wir haben dazu Seminare bereitgestellt, wurden eingeladen und weiter. Das wäre nicht gut, wenn wir jetzt noch den Seminaren auf Leute einsprüchen. Aber was sicherlich gut ist, ist, Themen oder Fragen zu beantworten, die von Ihnen kommen, Themen zu vertiefen, wenn Sie das wünschen, oder einfach nur eine Gemeinschaft zu geben, die aber nicht auf einer Ebene sitzt. Bild oder für meine persönlichen Ideen, die wir austauschen müssen, vielleicht auch aus unserer eigenen Wörtern Welt sei, bedeuten. Einfach von Trivial sein, überlesen sein und sagen, wir sind Ihre Diener, wir wollen Ihnen helfen, mit uns selber. Gut, das ist etwas, was ich kurz sagen wollte. Ich bin sehr froh, dass wir, wenn auch das geht, es doch noch für eine menschliche Zeit anfahren heute. Und freue mich natürlich sehr auf das Seminar. Ich denke, wir hören hier auf, 9 Uhr, und gehen vielleicht in den Obertier zum Einzelnen noch planen. Heute Abend ist es ein Sport. So, lass uns das Seminar einen Service tun, wo wir Krishna und den Bedingten lernen. Also Krishna gehen, indem wir die Bedingten lernen. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaura Nitaya ki jai, Gaura Prema Nandi Hari Gaura.